Hallo und herzlich willkommen zu Listen to Wissen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zum Staffelfinale spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Kerstin Zettel-Schabbat über Cyberkonflikte. Warum ist es Kerstin wichtig, diesen Begriff zu verwenden und nicht den des Cyberkrieges? Wofür nutzen autokratische und demokratische Regierungen Proxys und was sind Proxys nochmal genau? Die Antworten auf diese Fragen hört ihr jetzt. Meine heutige Gästin ist akademische Mitarbeiterin am Institut für politische Wissenschaft der Universität Heidelberg, wo sie zuvor auch Politikwissenschaft studiert hat und schließlich auch dort promoviert hat. Und parallel dazu hat sie den Aufbau einer Datenbank verantwortet, die unter anderem auch mit ihrer Promotion zu tun hatte, über die wir ja heute auch sprechen. Mit ihrer Analyse, welche Cyberkonfliktstrategien unterschiedliche Regimetypen verfolgen, indem sie nicht staatliche Akteure einsetzen, hat sie 2023 den zweiten Platz in der Kategorie Sozialwissenschaften beim Deutschen Studienpreis belegt. Das ist jetzt noch nicht so lang her. Da kann ich nochmal ganz herzlichen Glückwunsch sagen und dazu auch Hallo Dr. Kerstin Zettel-Schabbat.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich total. Auch wenn ich vorher so überlegt habe in der Vorbereitung, also ich war so ein bisschen überwältigt, weil es so abstrakte, digitale, virtuelle Themen sind. Aber je mehr ich mich eingearbeitet habe, desto verständlicher wurde es dann auch für mich. Und es ist ja immer nicht so leicht, sowas dann auch nur im Audio zu erklären. Aber wir versuchen das heute einfach mal. Vielleicht zunächst erstmal eine vergleichsweise leichte Frage. Was sind eigentlich Cyberkonfliktstrategien?
Das ist eine sehr gute Frage, die ist natürlich auch sehr breit. Ich denke, vielleicht kann ich das so aufgreifen oder versuchen aufzuziehen, darzustellen, warum Cyberoperationen überhaupt für Staaten ein interessantes Konfliktaustragungsmittel sind, warum Staaten überhaupt im Cyberspace aktiv werden, also warum sie zum Beispiel in Hacking-Operationen durchführen. Es ist so, dass vieles, was im Cyberspace passiert heutzutage, so eigentlich in ähnlicher Form auch schon vor, ich sage es mal, 50, 60 Jahren stattgefunden hat, aber eben auf analoger Ebene. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Desinformationskampagnen reden, wenn wir über Spionage reden, das ist jetzt grundlegend mal nichts Neues. Das haben natürlich zum Beispiel gerade auch Autokratien wie Russland oder China schon vor dem Internet gemacht. Allerdings ist es natürlich so, dass das Internet gerade auch Autokratien bei der Verfolgung ihrer Ziele ganz neue Möglichkeiten bietet, aber natürlich auch den Demokratien. Und deswegen bietet natürlich das Internet große Möglichkeiten, gerade auch im Blick auf die Skalierbarkeit von gewissen Effekten. Das Internet bietet aber gerade auch Staaten große Möglichkeiten, gewisse Risiken zu vermeiden bzw. Risiken zu minimieren, die man zum Beispiel auch bei der Spionage auf konventionellem Wege so hätte. Also uns zum Beispiel jetzt bei Cyberspionage ja keine Akteure mehr zwingenderweise in das Zielland schicken. Da hat man schon mal ein großes Risiko minimiert. Gleichzeitig ist es auch so, unabhängig von diesen Möglichkeiten, die den Angreifern geboten werden, durch das Internet, durch den Cyberspace bestehen natürlich auch sehr, sehr viele Verwundbarkeiten auf Seiten der Opfer. Also man hat auch überhaupt die Möglichkeit, andere Staaten zum Beispiel im Cyberspace zu verwunden, beziehungsweise eben einen eigenen Vorteil durch Cyberoperationen zu erzielen, weil eben gerade in Demokratien alles Mögliche vernetzt ist. Wir wollen ja auch ein freies, offenes Internet. Und das bietet natürlich gerade auch Autokratien einen guten Anhaltspunkt, um ihre eigenen Ziele im Cyberspace zu erreichen. Deswegen, ich glaube, es sind zum einen eben die Möglichkeiten da, Cybermittel zu verwenden auf innen-, auf außenpolitischer Ebene, vor allen Dingen auf außenpolitischer Ebene. Gleichzeitig ist es eben oftmals auch ein relativ attraktives Ziel, weil es Kosten minimieren kann, gerade wenn es eben nicht darum geht, jetzt zum Beispiel irgendwie kriegerische Effekte hervorzurufen.
Also ist es im Grunde eine Ergänzung zu den ursprünglichen Mitteln?
Ja, es ist eine gewisse technologische Transformation, wenn man so will. Also wenn man jetzt zum Beispiel an China denkt, China betreibt ja sehr viel ökonomisch motivierte Cyberspionage. Das ist jetzt, wie gesagt, vom Vorgehen her nichts Neues. China betreibt Spionage schon relativ lange, um eben die eigene Wirtschaft voranzubringen, um die eigene Wirtschaft zu modernisieren. Wenn man jetzt aber eben denkt, was das Internet, was eben die Vernetzung der Systeme, solchen Akteuren für Möglichkeiten bietet, um eben Cyberspionage sehr viel breiter eben betreiben zu können, dann erkennt man eben schon, wie attraktiv das Internet für Staaten wie China ist. Das Gleiche natürlich auch für Russland. Da ist natürlich vor allen Dingen auch dieser ganze Desinformationsbereich ein großes Thema. Man denkt jetzt zum Beispiel an den KGB im Kalten Krieg. Da gab es auch schon sehr, sehr viele Desinformationskampagnen. Da wurden verschiedene Strategien angewandt, die man tatsächlich so dann in Teilen auch bei cybergestützten Desinformationskampagnen über Social Media zum Beispiel heutzutage sehen kann. Also man erreicht natürlich durch das Internet, zum Beispiel auch über Social Media, wenn es eben um Desinformation geht, zum Beispiel auch durch Hack- und Leak-Operationen, erreicht man natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen.
Dein Beitrag beim Deutschen Studienpreis lautete Same, same, but different. Warum und wofür Autokratien und Demokratien im Cyberspace auf nichtstaatliche Akteure setzen und wie dies unsere Cybersicherheit oder dann auch die Cyberunsicherheit beeinflusst. Ich spiele den Titel einfach mal kurz als Frage an dich zurück. Was hast du herausgefunden? Warum und wofür setzen Autokratien und Demokratien im Cyberspace auf nichtstaatliche Akteure?
Bei diesen nichtstaatlichen Akteuren geht es konkret um sogenannte Proxys. Ein Proxy ist ein nichtstaatlicher Akteur, der von einem Staat zum Beispiel beauftragt wird oder unterstützt wird, eine gewisse Handlung durchzuführen, die für den Staat selbst gewisse Kosten zum Beispiel mit sich bringen würde. Es kann auch andere Motivlagen geben, für einen Staat auf einen Proxy zu setzen, zum Beispiel wenn der Staat selbst die notwendigen Fähigkeiten gar nicht hat, um eine gewisse Operation gerade auch im Cyberspace durchzuführen. Das Proxy-Konzept gibt es schon relativ lange. Das ist jetzt nichts, was konkret auf den Cyberspace beschränkt wäre oder erst mit Cyberkonflikten gerade im Bereich der Politikwissenschaften aufgekommen wäre. Proxys, also sogenannte Stellvertreter, die wurden auch schon im Kalten Krieg eben in der Auseinandersetzung Ost-West analysiert, weil da es eben auch so war, dass zum Beispiel die USA, aber eben auch die Sowjetunion in gewissen Konflikten zum Beispiel im Nahen Osten eben gewisse Stellvertreter vor Ort eingesetzt haben, um in gewisser Weise Einfluss nehmen zu können auf die Konflikte, aber selbst nicht vor Ort sein zu müssen, weil natürlich geht so ein Einsatz vor Ort auch mit gewissen Kosten einher. Das ist jetzt zunächst mal grundlegend so ein bisschen die historische Hinführung zum Proxy-Konzept oder was das Proxy-Konzept aus historischer Perspektive bedeutet. Und im Cyberspace ist es eben ähnlich, dass es auch hier für Autokratien und für Demokratien gewisse Anreize gibt, gewisse Operationen oder gewisse Handlungen nicht selbst durchführen zu müssen. Und da kommen eben diese sogenannten Proxys, also nichtstaatliche Akteure, ins Spiel. Diese Proxys können dabei ganz unterschiedliche Akteure sein. Es können zum Beispiel auf autokratischer Seite einheimische IT-Unternehmen sein, die im Auftrag des Staates zum Beispiel Hacking-Operationen durchführen, weil man zum Beispiel vielleicht nicht die eigenen Fähigkeiten hat, aber vielleicht auch, weil man Eskalationsgefahren minimieren möchte, indem man durch den Proxy, das heißt dann auch Plausible Deniability, die eigene Verantwortlichkeit verschleiern möchte. Also man setzt quasi eine Art Mittelsmann ein für die Durchführung von Operationen und möchte eben so verhindern, dass man tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das ist ein ganz zentrales Proxy-Nutzungsmotiv auf autokratischer Seite, das ich eben im Rahmen meiner Promotion untersucht habe. Natürlich ist nicht jede Autokratie gleich. Wir haben unterschiedliche autokratische Typen. Man denkt jetzt zum Beispiel mal an China, da haben wir ein Einparteiensystem. Russland, da haben wir eher ein personalistisches System. Dann gibt es natürlich auch Militärjuntas. Im Iran ist das Ganze noch stärker theokratisch geprägt. Und die Art des autokratischen Subregime-Typus kann auch etwas darüber aussagen, auf welche Weise, für welche Zwecke und vor allen Dingen auch, welche Akteure von diesen Regimen regelmäßig in der Vergangenheit genutzt wurden als Proxys im Cyberspace. Und das habe ich in meiner Arbeit so ein bisschen versucht aufzudröseln anhand eines umfassenden Cyberkonfliktdatensatzes. Also das sind quasi die Autokratien und die nutzen eben vor allen Dingen nichtstaatliche Akteure, um offensive Cyberoperationen gegen Demokratien durchzuführen, weil die Autokratien grundlegend so ein bisschen unterlegen sind gegenüber Demokratien im konventionellen Militärbereich. Also gerade wenn man jetzt bei den Demokratien an Militärbündnisse wie die NATO denkt. Und da sind eben Cyberoperationen ein sehr attraktives Mittel für Autokratien, um die Schwachstellen der Demokratien im Cyberspace ausnutzen zu können. Deswegen, wir haben da so eine Art Mismatch oder eine Disbalance zwischen den Autokratien und den Demokratien, was eben die Verwundbarkeit im Cyberspace anbelangt. Autokratien wie China oder Russland, die sind im Cyberspace sehr viel abgeschotteter und dadurch ist es natürlich auch, wenn jetzt Demokratien zum Beispiel ein Interesse daran haben sollten, auch Cyberoperationen gegen diese Autokratien durchzuführen, ist es sehr viel schwerer, da überhaupt irgendwie reinzukommen, weil es eben sehr viel geschlossener ist, technisch alles sehr viel stärker überwachter, restriktiver. Und umgekehrt ist es eben so, dass Demokratien ja auch den Anspruch für sich erheben, ein freies, relativ offenes Internet zu haben und alles sehr viel stärker zu vernetzen, was dann aber eben auch den Autokratien oftmals erst ja die Möglichkeit gibt, im Cyberspace aktiv zu werden.
Wir haben also die Autokratien und deren Motivlage auf der einen Seite. Bei Demokratien gehen wir ja im Idealfall davon aus, dass die Wahlen frei und fair sind. Welche Rolle haben die Wählenden da?
Da hat natürlich das Wahlvolk sehr viel mehr Macht. Da gibt es nicht nur irgendwie zum Beispiel eine Militärelite oder irgendwelche Oligarchen oder eine Partei, die das Sagen hat, sondern da sind eben die politischen Entscheidungsträger wirklich regelmäßig auch an den Wählerwillen zurückgebunden und müssen auch ja Rechenschaft ablegen. Und es führt dann eben zu ganz unterschiedlichen Dynamiken, gerade auch was den Einsatz von Konfliktmitteln anbelangt auf außenpolitischer Ebene, weil es eben im Endeffekt so ist, gerade wenn man jetzt an Kriege denkt, dass demokratische Wahlbevölkerung, WählerInnen im Endeffekt ja dann auch die Kosten von Kriegen zum Beispiel tragen müssten. Und es ist im Cyberspace so ein bisschen ähnlich, also dass einfach Demokratien auf der offensiven Seite durchaus eingeschränkter sind, was den Einsatz von offensiven Cyber-Tools anbelangt als Autokratien, einfach weil sie eben diese Rückbindung an die Wahlen, an die Wahlbevölkerung haben. Deswegen geht es auf demokratischer Seite darum, eine gewisse andere Verwundbarkeit, ich will jetzt nicht sagen zu manipulieren durch den Einsatz von Cyberproxys, aber in gewisser Weise auszugleichen. Das hängt auch mit der eigenen Rolle als häufiges Opfer von Cyberoperationen zusammen. Also wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass eben die Autokratien oftmals Demokratien im Cyberspace angreifen mit Hilfe von Proxys, dann sehen sich ja Demokratien oftmals in der Situation, okay, wir wurden jetzt gerade angegriffen, wir sind in der Demokratie, der Angriff ist öffentlich geworden, wir sollten ja eigentlich irgendwie reagieren. Also unsere Bevölkerung erwartet ja eigentlich auch von uns, dass wir irgendwie reagieren. Vor allen Dingen, wenn wir eine Verantwortungszuweisung vornehmen. Also wenn jetzt sich eine demokratische Regierung hinstellt und sagt, wir wissen, dass wir zum Beispiel von Autokratie XY hier angegriffen wurden, dann ist es ja oftmals so, dass man da eben nicht es dabei belassen kann, sondern dann wird sowohl von der Bevölkerung als auch von der Opposition oftmals eben auch eine Reaktion gefordert. Und das wiederum macht das Ganze dann noch komplizierter für Demokratien, wenn sie sich dann schon zu einer öffentlichen Attribution durchgerungen haben, weil man oftmals gar nicht so richtig weiß, wie man denn jetzt auf eine Cyberoperation reagieren soll. Also was wäre denn jetzt überhaupt ein effizientes Gegenmittel? Soll man jetzt zurückhacken? Was hätte das überhaupt für Folgen in einer geschlossenen Autokratie? Also es ist relativ kompliziert. Und deswegen habe ich in meiner Arbeit die These verfolgt und auch untersucht, inwiefern für demokratische Regierungen in der Rolle als Cyberverteidiger nichtstaatliche Akteure eine Rolle spielen im Hinblick auf die Verantwortungszuweisung von Cyberoperationen. Also das ist die sogenannte Attribution, weil ich quasi die These aufgestellt habe, naja, aus verschiedensten Gründen schrecken demokratische Regierungen regelmäßig davor zurück, selbst eine Verantwortungszuweisung vorzunehmen, also selbst öffentlich zu sagen, hey, wir wissen, wir wurden gerade von Russland im Cyberspace angegriffen. Das liegt nicht nur daran, dass man oftmals keine Reaktion zeigen will oder gar nicht weiß, wie man reagieren soll, sondern dass man vielleicht auch gar keine richtigen Beweise hat, die man vorlegen könnte oder dass man die Beweise vielleicht gar nicht öffentlich machen will, weil man so zum Beispiel eine geheimdienstliche Quelle verbrennen würde. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, die für Demokratie eine Attribution, eine Verantwortungszuweisung und dann auch eine Reaktion schwierig machen. Und da können eben zum Beispiel Threat Intelligence-Unternehmen, IT-Unternehmen so ein bisschen in die Bresche springen oder dieses Vakuum füllen, indem sie in den letzten Jahren immer häufiger oder sehr, sehr häufig eben eigene Attributionen im Rahmen von technischen Berichten vorgenommen haben und da eben durchaus im demokratischen Diskurs eine Attribution vorgenommen haben. Und dadurch konnte man eben es vermeiden, selbst eine Attribution vorzunehmen. Aber gleichzeitig wurde sehr wohl dem autokratischen Angreifer gezeigt, hey, wir wissen schon, was ihr da gemacht habt.
Also da ist total viel Psychologie auch im Spiel, ne? Dass man so sich wirklich wie Schachzüge überlegen muss, was man tut. Jetzt lesen wir das vielleicht häufiger in Zeitungen oder sehen das im Internet auf den Newsseiten, dass es diese Cyberkonflikte gibt oder dass irgendwas gehackt oder geleakt wurde. Da kannst du ja aus deiner Forschung wahrscheinlich sagen, ob die wirklich immer mehr zunehmen oder bekommen wir das in der Öffentlichkeit mittlerweile einfach nur häufiger mit?
Ich denke, dass beides stimmt. Auf jeden Fall ist die Berichterstattung sehr stark gestiegen. Vor allen Dingen ab 2010, als es den sogenannten Stuxnet-Fall gab. Das war eine sehr aufsehenerregende Cyberoperation, die in das öffentliche Bewusstsein überhaupt erstmal so richtig geführt hat, was mit Cybermitteln möglich ist. Ich will da an der Stelle vielleicht nicht zu tief einsteigen, aber jeder, der sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall mal Stuxnet googeln. Das war im Endeffekt, ganz kurz gesagt, eine wahrscheinlich israelisch-amerikanische Co-Hacking-Operation gegen eine iranische Nuklearanlage in Natanz. Ist natürlich auch gerade dieser Tage wieder von großer Bedeutung. Und da wurde eben gezeigt, oder da hat man erstmal das Potenzial gesehen, was man eben auch an physischen Effekten mit Cyberoperationen überhaupt erzielen könnte, wenn man dann wollte. Und ab 2010 hat man dann eben gesehen, okay, das ist sehr viel mehr in das öffentliche Bewusstsein gelangt, gerade auch natürlich in akademischen Zirkeln, aber auch bei politischen Entscheidungsträgern war das schon wie so eine Art Wake-up-Call zum Beispiel auch eigene offensive, aber vor allen Dingen auch defensive Cyberfähigkeiten aufzubauen. Aber natürlich sind es trotzdem oftmals so ein bisschen Nischendiskussionen gewesen und den normalen Bürger, die normale Bürgerin hat jetzt DAXNet oder so jetzt nicht so wirklich interessiert. Das hat in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel stärker zugenommen, weil es dann auch zum Beispiel 2017, da gab es die sogenannte NotPetya-Kampagne. Das war eine Viper-Kampagne von russischer Seite, die weltweit starke Auswirkungen in allen möglichen Ländern hatte, in allen möglichen Industriezweigen wurde man dann auch wirklich konkret auch als normaler Bürger oder als normale Bürgerin eben diese Auswirkungen von solchen Cyberoperationen wirklich hat erleben können. Und ich denke eben diese fortlaufende Aneinanderreihung von teilweise auch immer schwerwiegenderen Cyberoperationen mit einer immer stärkeren Berichterstattung, nicht zuletzt natürlich auch durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo natürlich auch das Thema Cyberoperationen eine sehr wichtige Rolle spielen. Das hat schon dazu geführt, glaube ich, dass es im öffentlichen Diskurs eine sehr, sehr viel größere Rolle einnimmt. Inwiefern Cyberoperationen wirklich so stark zugenommen haben, wie es der öffentliche Diskurs oftmals suggeriert, das kann man natürlich nicht wirklich final beurteilen, weil es natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Also gerade wenn es jetzt um den Bereich der Cyberspionage geht, das sind ja Operationen, die auf die Nichtentdeckung angelegt sind, da gibt es natürlich eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Aber ich glaube, grundlegend kann man schon davon ausgehen, dass Cyberoperationen immer mehr zunehmen, was die Häufigkeit anbelangt. Einfach weil es ein sehr attraktives Konfliktaustragungsmittel ist, nicht nur für Staaten, sondern natürlich auch für nichtstaatliche Akteure. Natürlich auch gerade im Cybercrime-Bereich, wenn man jetzt zum Beispiel an die Ransomware-Gruppierung denkt. Ransomware, das ist im Endeffekt eine Erpressungssoftware, also dass man eben versucht, Zugriff auf Zielsysteme zu erhalten, zum Beispiel von einem Unternehmen. Und dann verschlüsselt man zum Beispiel die Daten und sagt dann dem Unternehmen, hey, wenn du wieder Zugriff auf deine Daten haben willst, dann zahl mir doch mal irgendwie 50 Bitcoins oder so, was, glaube ich, beim aktuellen Kurs eine erhebliche Summe darstellen würde. Also kurz gesagt, Cyberoperationen nicht nur mit einer gewissen politischen Dimension, sondern allgemein nehmen wahrscheinlich schon immer häufiger zu. Gleichzeitig steigt dadurch natürlich auch die Aufmerksamkeit im öffentlichen Diskurs und dadurch kommen immer mehr Leute auch davon mit. Und ich denke, eine gewisse Sensibilisierung hat in den letzten Jahren schon immer mehr stattgefunden. Ob das schon genug ist, aber auf jeden Fall, glaube ich, finden Cyberoperationen schon immer häufiger statt.
Und wie du dann gerade dargelegt hast, können sie auch mich als normale Bürgerin dann irgendwie treffen. Ne? Also jetzt nicht die vielleicht von den russischen Regierungshackern, aber dann eben andere Menschen, die da Cyberattacken versuchen. Aktuell arbeitest du an immer noch deiner Promotionsuni, ne? Die Universität Heidelberg, für ein unabhängiges Forschungskonsortialprojekt, was einfach bedeutet, dass es ein Projekt verschiedener PartnerInnen ist. Und dieses Projekt heißt European Repository of Cyber Incidents, kurz EUREPOC. Das kann man, glaube ich, zu Deutsch so mit europäisches Archiv oder Speicher für Cybervorfälle übersetzen. Magst du einmal erklären, was das für ein Projekt ist?
Genau, EUREPOC ist im Endeffekt so ein bisschen das Nachfolgeprojekt von meinem Promotionsprojekt an der Uni Heidelberg. Ein Ergebnis oder ein Produkt meiner Promotionsphase war der Heidelberger Cyber-Konfliktdatensatz HD-SciCon, den ich dann eben auch ausgewertet habe. Und es war aber natürlich im Endeffekt eine Excel-Tabelle, die vor allen Dingen für statistische Zwecke, vor allen Dingen natürlich auch für Wissenschaftler wie mich interessant war. Allerdings ist es natürlich nicht so gut geeignet, um jetzt zum Beispiel auch andere Stakeholder in dem Bereich irgendwie informieren zu können oder dass jetzt irgendwie jemand, der sich überhaupt nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat bislang, sich aber vielleicht aus welchen Gründen auch immer auf einmal dafür interessiert, sich ein bisschen über Cyberkonflikte und die Dynamiken da interessiert, wenn er sich darüber informieren will. Und deswegen haben wir bereits Ende 2021 eben zusammen mit anderen Partnern, zum Beispiel der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der Uni Innsbruck und dann auch etwas später dem Cyber Policy Institute aus Estland uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir sehen da nach wie vor gewisse Lücken, gerade im Bereich der empirischen Cyberkonfliktforschung, aber auch wenn es darum geht, diese Daten in Informationen und letztlich eben auch in Wissen umzusetzen. Und vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, Wissen über Cyberoperationen, auch im Hinblick darauf, welche Auswirkungen die haben, aber auch im Hinblick darauf, wie Cyberoperationen nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus politischer und auch aus völkerrechtlicher Sicht zu bewerten sind, die wirklich öffentlich zu machen. Und wenn ich sage öffentlich machen, dann meine ich tatsächlich in sehr transparenter Art und Weise und dass die Daten und auch die Vorgehensweise für jeder Mann und jede Frau zugänglich ist. Und deswegen haben wir uns zusammengefunden im Rahmen des EUREPOC-Konsortiums, haben das gegründet. Wir werden aktuell vom Auswärtigen Amt und zu einem geringeren Anteil auch noch vom dänischen Außenministerium gefördert. Und haben den Heidelberger Cyber-Konfliktdatensatz als Grundlage genommen und haben den dann noch erweitert, sukzessive seit Projektbeginn März 2022. Wir haben natürlich nicht einfach nur in Anführungszeichen das alte Codebook genommen, sondern haben das auch noch erweitert, haben es noch sehr viel stärker interdisziplinär gestaltet, um eben auch die verschiedenen Konsortialpartner mit den verschiedenen Stärken entsprechend integrieren zu können. Zum Beispiel für die völkerrechtliche Analyse von Cyberoperationen sind meine Kollegen aus Innsbruck verantwortlich. Und so haben wir eben das Codebook erweitert. Wir haben eine eigene Dateninfrastruktur aufgebaut, wo dann auch das Codieren der Cybervorfälle sehr viel effizienter geschieht, als es noch während meiner Promotionsphase der Fall war, weil ich da wirklich manuell die Quellen sichten und das Codieren manuell vornehmen musste. Jetzt haben wir dafür ein eigenes Graphical User Interface. Wir nutzen auch sowas wie Machine Learning, weil natürlich, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, die Berichterstattung über Cyberoperationen wird immer mehr, wird immer umfangreicher und da irgendwie den Überblick zu bewahren, vor allen Dingen auf täglicher Basis, weil wir wirklich jeden Tag Cyberangriffe, Cyberoperationen kodieren und erfassen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Da bräuchte man irgendwie 20 Leute gefühlt, wenn man das irgendwie alles manuell machen wollen würde. Und deswegen haben wir da Machine Learning sehr sinnvoll integriert und können so eben seit März 2022 wirklich jeden Tag Cybervorfälle erfassen und auf Grundlage unseres Codierbuchs eben kodieren. Und dann ist eben das Resultat nicht nur ein statistisch auswertbarer Datensatz, sondern wir haben zum Beispiel ein interaktives Cyberkonflikt-Dashboard auf unserer Webseite, wo man sich dann entsprechende eigene Interessen über ganz viele verschiedene Bestandteile von Cyberoperationen, aber auch zum Beispiel darüber informieren kann, ob es zum Beispiel eine politische oder auch rechtliche Reaktion auf einen Cybervorfall gab. Also wir stoppen quasi nicht nur bei der Beendigung des Cybervorfalls, sondern wir schauen uns tatsächlich auch den ganzen Lebenszyklus an, wenn man so will, weil es natürlich auch von Interesse ist zu analysieren, okay, wenn es so ist, dass zum Beispiel die EU, dass sie immer proaktiver gegen Cyberoperationen vorgeht und auch immer mehr Gegenmaßnahmen anbietet, wenn es so ist, und das ist auch der Fall, zum Beispiel im Rahmen der EU Cyber Diplomacy Toolbox, dann braucht man ja aber auch eine gewisse evidenzbasierte Grundlage, um überhaupt beurteilen zu können, naja, wie effektiv sind denn diese Maßnahmen? Also hat es tatsächlich einen Effekt? Und das ist eben auch unser Anspruch, die Cyberoperationen, aber auch Gegenmaßnahmen zu erfassen, daneben auch bewerten zu können. Deswegen ist Dashboard ein Kernbestandteil unseres Projektes. Wir haben dann auch verschiedene Cyber Operation Tracker. Gerade letzte Woche haben wir einen neuen Tracker veröffentlicht. Das ist der Critical Infrastructure Tracker, der sich vor allen Dingen auf alle Cyberoperationen bezieht gegen kritische Infrastrukturen. Weil gerade wenn es zum Beispiel auch darum geht, inwiefern wir BürgerInnen von Cyberoperationen betroffen sein können, das sind natürlich kritische Infrastrukturen vor allen Dingen auch besonders wichtig. Weil wenn jetzt irgendwo die Lichter ausgehen, weil es irgendeine Cyberoperation gegen Stromanbieter gegeben hat, dann merken wir das natürlich. Gleich ist auch im Transportbereich, wenn, keine Ahnung, bei der Deutschen Bahn ein Zug zu spät kommt. Gut, mag das vielleicht in den seltensten Fällen an einem Cyberangriff liegen, aber kann natürlich schon auch vorkommen. Und deswegen spielen eben kritische Infrastrukturen für uns zum Beispiel auch eine wichtige Rolle. Und da haben wir eben neue interaktive Analyse-Tools angeboten zur täglichen Nutzung.
Das heißt, ich kann mich dann wirklich bei euch auf der Webseite über all diese Themen informieren.
Genau.
Jetzt machen die Hacker zum Beispiel ja keine Listen, die man irgendwo einsehen kann. Und du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet mit Machine Learning und müsst dann auch wirklich die Berichterstattung anschauen. Das heißt, eure Daten kommen von den Daten, die öffentlich zugänglich sind? Oder wie kommt ihr an diese Daten?
Genau, wir verarbeiten ausschließlich öffentlich verfügbare Daten mit dem einfachen Grund, dass wir auch in der Theorie jede unserer Codierentscheidungen wirklich transparent und reproduzierbar gestalten wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf eingekaufte Informationen zurückgreifen würden, die wir so nicht öffentlich machen können, weil man dafür bezahlen müsste, dann könnten wir natürlich auch nicht offenlegen, warum wir denn jetzt diese und jene Kategorie für diesen und jenen Cybervorfall so codiert haben, wie wir es getan haben. Deswegen diese methodische Transparenz ist für uns sehr, sehr wichtig. Deswegen nur öffentlich verfügbare Daten. Wir haben aber allerdings die Erfahrung gemacht, dass, wir haben da ja gerade eben auch drüber gesprochen, es gibt auch einfach immer mehr öffentlich verfügbare Daten. Also natürlich lässt noch sehr, sehr viel offen, was eben nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist uns auch sehr wohl bewusst. Die Dunkelziffer im Bereich der berichteten Cyberoperation ist sehr, sehr hoch. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass man auch mit den öffentlich verfügbaren Daten sehr, sehr viel machen kann und die auch wirklich nutzen sollte, um zumindest diese öffentlich bekannt gewordenen Cyberoperationen eben auch regelmäßig und systematisch erfassen zu können. Welche Quellen wir uns da anschauen, das ist eine relativ breite Palette. Wir schauen uns zum Beispiel Threat Intelligence Unternehmen an. Die haben ja regelmäßig technische Berichte, die sie öffentlich machen. Die haben natürlich auch viele Berichte, die sie nur gegen Bezahlung anbieten. Das sind dann wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr technische Indikatoren, Indicators of Compromise, keine Ahnung, was für Informationen enthalten. Aber eben diese frei verfügbare Berichterstattung wird auch seitens der Industrie immer stärker. Wir haben natürlich auch Berichte von staatlichen Behörden. Wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwie das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Cyberbrief rausgibt, ist es für uns genauso relevant, wie wenn jetzt zum Beispiel das noch stärker technisch ausgerichtete BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen technischen Alert rausgibt. Wir schauen uns natürlich auch Medienberichte an, weil gerade im Bereich der Cyberoperation bringen auch oft investigative Journalistenkollektive gewisse Operationen überhaupt erst ans Licht. Das ist natürlich auch für uns eine Quelle. Angreifer selbst, gerade im Bereich Hacktivisten und Ransomware-Gruppierungen, auch die können natürlich eine gewisse Quelle sein. Da ist es allerdings so, dass wir den Anspruch erheben, dass wir solche Fälle nur aufnehmen, wenn die auch noch von anderer Seite aus bestätigt wurden. Also dass auch wirklich was passiert ist, weil natürlich haben diese Akteure gewisse Anreize, Operationen für sich selbst zu reklamieren oder natürlich auch in der Wirkung vielleicht in Teilen etwas dramatisiert darzustellen. Deswegen ist da eben auch so ein gewisser Gegencheck immer sehr, sehr wichtig. Deswegen, wenn möglich, versuchen wir nicht nur eine dieser Quellen zu erfassen für einen Cybervorfall, sondern möglichst alle. Und vielleicht zu guter Letzt auch noch Unternehmen selbst oder getroffene Akteure selbst machen immer häufiger Cyberoperationen gegen sich selbst öffentlich. Man denkt jetzt zum Beispiel gerade auch an den Bereich der Zivilgesellschaft, also wenn jetzt zum Beispiel Dissidenten, Dissidentinnen, oppositionelle Journalisten etc. Immer häufiger auch durch Cyberspionage betroffen sind, dann wenden die sich auch immer häufiger an Drittakteure, zum Beispiel das Citizen Lab in Toronto, bringt da oft Berichte raus oder auch Amnesty International. Also eine sehr, sehr breite Palette an möglichen Informationen, die wir eben systematisch abgreifen und eben auch verarbeiten.
Wenn man jetzt am Anfang nicht sorgsam zugehört hat, könnte man denken, du bist bestimmt Informatikerin, aber das stimmt ja nicht, du bist Politikwissenschaftlerin. Wie ist dein Interesse an internationalen Cyberkonflikten dann überhaupt entstanden?
Ich bin, genau wie du sagst, alles andere als Informatikerin. Ich bin auch weit davon entfernt, irgendwie ein Tech-Nerd zu sein. Habe mich auch sicherlich nie so gesehen. Bin Politikwissenschaftlerin von Haus aus und habe mich eigentlich bis zu meinem Masterstudium auch nie irgendwie mit dem Thema Cybersicherheit oder so befasst. Es kam dann im Jahr, ich glaube 2016 dazu, dass bei uns in Heidelberg glücklicherweise eine Kooperationsvorlesung angeboten wurde zwischen den Politikwissenschaften und dem Bereich der Informatik. Und da wurde dann immer im wöchentlichen Wechsel das Thema Cybersicherheit, Cyberkonflikte etc. einmal aus eher technischer Perspektive und dann eben stärker aus politikwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Das fand ich super spannend, hatte da wie gesagt davor im Studium noch überhaupt keine Berührungspunkte, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kein, ich sage jetzt mal, Steckenpferd. Also viele meiner Mitstudierenden hatten irgendwie im Bachelor schon eine gewisse Präferenz für irgendeine Region oder für irgendein Thema. Das war bei mir ehrlich gesagt nicht so. Ich wusste, dass mich der Bereich der internationalen Beziehungen sehr interessiert. Da hatte ich mich schon auch drauf fokussiert. Aber konkreter ist es bis dahin nicht geworden. Und ja, glücklicherweise habe ich dann durch diese Vorlesung eben herausgefunden, wie spannend dieser ganze Bereich ist und auch wie viele politikwissenschaftlich und auch gesellschaftlich relevante Aspekte Cyberoperationen mit sich bringen. Und ich glaube, der zeitliche Aspekt hat auch eine Rolle gespielt, weil natürlich 2016, 2017 mit der Wahlbeeinflussung oder zumindest mal Wahlstörung von Russland gegen die USA ist natürlich das Thema auch medial sehr viel stärker aufgearbeitet worden. Es war da auch einfach damals eine recht spannende Zeit für solche Analysen. Und deswegen habe ich das zum Beispiel dann auch in meiner Masterarbeit aufgegriffen und habe mich dann eben auch dazu entschieden, das weiter fortzuführen im Rahmen meiner Promotion.
Man weiß heute, dass diese E-Mail-Affäre um Hillary Clinton, ne, dass das so ein russischer Cyberangriff war, wo dann wiederum geleakt wurde. Und Hillary Clinton war dann sehr viel damit beschäftigt, im Wahlkampf eigentlich abzuwehren, was dazu gefragt wurde, anstatt sich vielleicht noch um ihre sonstigen Themen zu kümmern. Und Trump konnte das ja dann auch sehr gut nutzen für seinen Wahlkampf. Jetzt ist dieses Jahr 2024 ein super Wahljahr auf vielen Ebenen. Ich habe, glaube ich, im Spiegel gelesen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung dieses Jahr zu Wahlen aufgerufen ist. Also es finden wirklich in vielen Ländern Wahlen statt, auch wieder in den USA. Kannst du nochmal erklären, ich habe es jetzt so leicht angerissen, aber was da so auf technischer Ebene dann passiert ist?
Sehr gerne, genau. Du hast ja auf die Wahlen 2016 angespielt. Da kam es auf unterschiedlichen Ebenen zu Wahlbeeinflussungs- bzw. Störungsversuchen von russischer Seite. Vielleicht beginnt mit der sogenannten DNC-Hack-and-Leak-Affäre. Da kam es eben dazu, dass nicht nur von Hillary Clinton, sondern vom Democratic National Committee allgemein in den USA E-Mails von russischer Seite gestohlen und dann eben auch sehr öffentlichkeitswirksam geleakt, also an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Das waren natürlich E-Mails, die oftmals nicht unbedingt das positivste Licht auf sowohl das DNC als auch Hillary Clinton geworfen haben. Da ging es zum Beispiel beim DNC darum, dass sie offensichtlich Clinton gegenüber Bernie Sanders, dem damaligen demokratischen Gegenkandidaten, bevorzugt hat, was das Committee nicht tun sollte. Auf Seiten Hillary Clintons ging es zum Beispiel darum, ja, welche große Summen sie im Rahmen von bezahlten Reden an der Wall Street zum Beispiel verdient hat nebenher. Also alles so Sachen, die sie eben nicht so gutes Licht gerückt haben. Und das hat dann, wie du gesagt hast, dazu geführt, dass sie sich eben oftmals öffentlich nur noch irgendwie im Verteidigungsmodus gegen diese Sachen rechtfertigen musste. Und sie konnte sehr viel weniger proaktiv Themen setzen im Wahlkampf. Natürlich ist es in den USA generell so, dass es da sehr viel häufiger zu Schlammschlachten zwischen den Kandidatinnen kommt als in Deutschland. In Deutschland zum Beispiel ist es noch zum Glück nach wie vor noch sehr viel stärker themenbasiert, der Wahlkampf, als personenbasiert. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass eine ähnliche Vorgehensweise zum Beispiel jetzt gegen Angela Merkel, falls man da irgendwas Kompromittierendes gefunden hätte, nicht so den gleichen Effekt gehabt hätte als in den USA. Genau, also das war quasi der eine Bereich. Dann kam es natürlich auch auf Social Media zu sehr umfassenden Desinformationskampagnen. Das war sehr interessant, weil es da tatsächlich nicht nur unbedingt darum ging, jetzt irgendwie Donald Trump besonders gut und Hillary Clinton besonders schlecht dastehen zu lassen, sondern umfassende Analysen haben dann auch gezeigt, dass es tatsächlich auch darum ging, von russischer Seite aus bereits bestehende Konfliktlinien in der US-Bevölkerung noch stärker zu vertiefen. Also es ging auch einfach darum, die Polarisierung, die eh schon sehr hoch war zum damaligen Zeitpunkt, die noch stärker zu vertiefen, die Gräben zu vertiefen, dass eben auch politischer Konsens immer schwieriger werden würde innerhalb der Lage, aber auch innerhalb der politischen Parteien. Und das finde ich eben auch ein sehr interessanter Aspekt, wenn man eben von Wahlbeeinflussung spricht, weil da ja eigentlich sehr viel weniger das letztliche Outcome dieser Beeinflussung vorhersagbar war. Aber ich glaube, da ging es eben wirklich vor allen Dingen auch darum, die US-Demokratie, den Wahlvorgang, die Integrität der Wahl, was ja das Kern, der Kern einer Demokratie darstellt, den eben auch zu unterminieren und auch der Bevölkerung das Gefühl zu geben, über die dritte Schiene, zu der ich gleich komme, auch zu sagen, okay, ihr könnt gar nicht sicher sein, ob die Wahl jetzt gerade wirklich integer ist, ob die gerade wirklich gut abläuft oder ob da irgendwie Einfluss genommen wird. Weil es kam zuletzt auch in manchen Bundesstaaten dazu, dass in teilweise sehr, was die Software anbelangt, sehr veraltete Wahlcomputersysteme Zugriff gefunden wurde von russischer Seite und da zum Beispiel auch Wählerverzeichnisse zumindest so ein bisschen gestört, gelöscht, manipuliert wurden. Und auch da ging es jetzt irgendwie nicht darum, dass es tatsächlich irgendwie aus einer Stimme für Hillary Clinton irgendwie eine Stimme für Donald Trump gemacht wurde. Also so eine Art von direkter Wahlmanipulation hat da nicht stattgefunden. Was allerdings stattgefunden hat, ist eben diese Störung der Wahl, dass man eben der Bevölkerung das Gefühl gegeben hat, okay, es kann sein, dass hier jemand manipuliert hat. Ihr könnt euch gar nicht sicher sein, ob hier wirklich alles mit rechten Dingen abgelaufen ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt. Das nennt man dann auch manchmal Perception Hacks. Also, dass man gar nicht mal unbedingt wirklich Einfluss konkret nehmen muss, um Einfluss zu nehmen. Es reicht manchmal tatsächlich auch aus, nur zu suggerieren, dass hier jetzt irgendwie manipuliert wurde. Also das quasi zusammengenommen war dann doch recht umfassend und hat dann zu sehr, sehr vielen Turbulenzen im US-Wahlkampf geführt. Inwiefern das dieses Jahr jetzt wieder der Fall ist, natürlich ist Donald Trump auch wieder mit dabei. Also ich denke, die US-Bevölkerung ist sicherlich nicht weniger polarisiert geworden seit damals. Dennoch ist es natürlich immer schwer vorhersagbar, was da jetzt irgendwie konkret passieren wird. Ich denke, auf Social Media werden wir ähnliche Sachen feststellen wie 2016 von russischer Seite, auch einfach, weil das einfach ein konstantes Mittel ist, was da angewandt wird. Natürlich haben wir jetzt so ein bisschen den Fall, dass natürlich die Ukraine auch auf russischer Seite viele Ressourcen zieht, also natürlich auch viele eigene Kapazitäten bindet. Deswegen glaube ich, ist die Vorhersage, was jetzt dieses Jahr wirklich zu erwarten ist, relativ schwierig. Aber es würde mich jetzt natürlich nicht wundern, wenn doch wieder auf einer oder allen der drei Ebenen irgendwas passieren würde.
Kerstin, ich frage auch vorab immer auf Instagram so meine Community, ob die Fragen haben an meinen Interviewgast und zu dem Thema, was ich so dir jetzt besprechen werde. Und da kam auch mehrmals eine Frage auch in diese Richtung. Jetzt losgelöst von den USA, kann man vielleicht auch auf Deutschland beziehen. Da gibt es ja auch einige Wahlen, die stattfinden. Inwiefern Cyberangriffe generell das Wahljahr 2024 bedrohen?
Grundlegend ist natürlich nicht jede Wahl gleich. Man muss sich natürlich auch immer das Wahlsystem in dem jeweiligen Land anschauen. Man muss sich allgemein die institutionelle Verfasstheit des Landes anschauen, aber natürlich auch gewisse kulturelle, gesellschaftliche Aspekte auch, um beurteilen zu können, okay, wie resilient oder eben wie angreifbar ist denn eine Bevölkerung, ist denn eine Nation für eine gewisse Beeinflussungsvariante. Deswegen habe ich eben auch so ein bisschen versucht, den Unterschied zwischen Deutschland und den USA aufzumachen. Gerade zum Beispiel auch, was das Wahlsystem anbelangt. Dieses Mehrheitswahlsystem, dieses The Winner Takes It All, ist, denke ich, für eine konkretere Beeinflussungskampagne durchaus verwundbarer oder angreifbarer als jetzt das deutsche Verhältniswahlsystem, wo es einfach ja weniger krass nur einen Gewinner und irgendwie Verlierer gibt. Deswegen, also ich glaube, man muss sich die institutionelle Ebene anschauen, um das irgendwie beurteilen zu können, auch irgendwie das Ausmaß der Polarisierung, also wie angreifbar oder wie verletzlich ist denn zum Beispiel eine Gesellschaft eben für Desinformationskampagnen auf Social Media, wie umfangreich nutzt die überhaupt Social Media. Deswegen, glaube ich, so pauschal beantworten kann man das relativ schwer. Natürlich kommt es dann auch drauf an, auf technischer Ebene, wie stark ist das Wahlsystem oder wie wie stark hängt die Wahl selbst von digitalen Prozessen ab. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. In Deutschland haben wir keine Wahl per Computer. Deswegen sehe ich da relativ wenige Angriffsmöglichkeiten. Das ist in anderen Ländern natürlich in Teilen anders. Und da kann man dann, denke ich, natürlich auch auf technischer Ebene potenziell ja manipulieren. Das ist jetzt aber nur die Frage, okay, welche Möglichkeiten gäbe es denn prinzipiell? Natürlich muss man sich dann auch immer anschauen, welche Angreifer mit einer entsprechenden Motivlage gäbe es denn überhaupt? Es gibt zum Beispiel auch die Überlegung, dass zum Beispiel von chinesischer Seite aus mittlerweile die EU und vielleicht auch die EU-Wahlen weitaus attraktiver sind, irgendwie hier Einfluss nehmen zu können als die USA, weil man die USA eh schon in Anführungszeichen verloren glaubt. Also dass man da eben nicht mehr viel zu den eigenen Gunsten vielleicht drehen und wenden kann. Also deswegen, es ist eine sehr komplexe Frage. Es kommt auf das jeweilige Land, auf die Wahlen an, auf die Motivlage der Angreifer. Aber natürlich würde es mich doch jetzt sehr stark wundern, wenn es gerade im Superwahljahr 2024 zu keinerlei digitalen Beeinflussungs- oder Störversuchen kommen würde. Deswegen, ich erwarte da relativ viel an, ja, natürlich auf Social Media, was wir im Datensatz so jetzt zwingend gar nicht unbedingt erfassen würden, weil reine Fake News zum Beispiel, das erfassen wir gar nicht. Aber ich kann mir durchaus auch einzelne Hack-and-Leak-Operationen vorstellen, vielleicht gerade auch in Europa, gerade wenn es vielleicht auch darum geht, die europäische Einigkeit zum Beispiel in Bezug auf die geschlossene Unterstützung der Ukraine zu unterminieren. Also da gibt es ja durchaus leider gewisse Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, vielleicht auch die allgemeine Stimmungslage noch stärker anzuheizen. Vielleicht auch ein bisschen ähnlich diesem Taurus-Leak von vor ein paar Wochen zum Beispiel jetzt in Bezug auf Deutschland, da eben gewisse interne Debatten zu versuchen weiter anzuheizen. Also das sind aus meiner Sicht schon alles Möglichkeiten, die durchaus gegeben sind.
Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen, wo wir noch nicht so drauf eingegangen sind. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass die Eskalation des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine von einem Cyberkrieg begleitet wurde und wird. Welche der aktuellen Informationen hast du dazu, was da so passiert ist und passiert?
Zunächst mal würde ich ungern vom Cyberkrieg sprechen. Also ich mag den Begriff ehrlich gesagt nicht so sehr, weil damit eigentlich suggeriert wird, dass ein Krieg stattfindet, der mithilfe von Cyberoperationen durchgeführt wird. Und wenn man eigentlich an den Krieg denkt, dann müssten damit Tote und Verletzte verbunden sein. Man müsste mit Cyberoperationen tatsächlich auch Territorien einnehmen können oder zum Beispiel einen politischen Gegner dazu zwingen zu können, etwas zu tun, was er eigentlich nicht will. Und aus meiner Perspektive heraus sind Cyberoperationen kein Mittel, um wirklich kriegsähnliche Effekte hervorzurufen. Deswegen wehre ich mich so ein bisschen, und da bin ich definitiv nicht die Einzige, gegen den Begriff Cyberkrieg. Ich bin eher für den Begriff Cyberkonflikt oder eben Cyberoperationen im Rahmen von konventionellen Konflikten und Kriegen. Es geht gar nicht darum, irgendwie herunterspielen zu wollen, welche wichtige Rolle Cyberoperationen mittlerweile auch im Rahmen von militärischen Konflikten spielen, wie zum Beispiel auch Russlands Vorgehen gegen die Ukraine. Es ist allerdings so, dass Russland gegen die Ukraine Cyberoperationen ja nicht erst seit Februar 2022 durchführt, sondern eigentlich schon seit 2014. Das hat dann dazu geführt, dass es aus meiner Sicht schon verwunderlich war, dass es im Januar 2022 nach wie vor Beobachter gab, die davon ausgegangen sind, dass Russland die Ukraine theoretisch nur mit Hilfe von Cyberoperationen, ich sage es mal, einnehmen könnte, was total dem Forschungsstand der letzten 10, 15 Jahre entgegensteht, weil sich da eben gezeigt hat, dass Cyberoperationen vor allen Dingen in diesem Graubereich zwischen Krieg und Frieden effektiv sind. Also eben, wenn es nicht darum geht, jetzt wirklich kriegerisch tätig zu werden, sondern wenn es eben darum geht, auch gewisse asymmetrische Verwundbarkeit eben zum eigenen Vorteil ausnutzen zu können. Deswegen ist es eben so, dass Russland auch zu Beginn der Invasion natürlich Cyberoperationen eingesetzt hat, zum Beispiel sogenannte Viper-Operationen. Da geht es zum Beispiel darum, in militärischen Systemen Daten zu löschen, also dadurch eben die Verteidigungsmöglichkeiten auf ukrainischer Seite vor dem eigentlichen Angriff schon zu schwächen, zum Beispiel auch was die interne Kommunikation anbelangt. Also das hat man durchaus gesehen. Da gab es verschiedene Viper-Operationen gegen ukrainische Systeme. Es gab auch den bekannten Viasat-Vorfall, der auch Kollateralschäden nicht nur in der Ukraine hatte, sondern auch zum Beispiel in Europa, zum Beispiel auch es nicht mehr möglich gemacht hat, in Deutschland gewisse Windturbinen remote steuern zu können, weil die eben auch auf dieses KASAT-System zugegriffen haben. Also das alles gab es. Es gab natürlich auch auf beiden Seiten sehr viele Hacking-Operationen, die zumindest offiziell gelabelt waren als nichtstaatliche Hacktivisten-Operationen, also gerade auch von ukrainischer Seite. Denn es ist natürlich nicht so, dass nur Russland Cyberoperationen für sich entdeckt hätte, sondern natürlich auch die Ukraine führt immer häufiger oder führt doch seit 2022 und ich denke wahrscheinlich auch davor, aber seit 2022 natürlich verstärkt im Rahmen des Krieges führt die Ukraine eigene Cyberoperationen durch. Oftmals vor allen Dingen im Verbund mit offiziellen nichtstaatlichen Akteuren, wie zum Beispiel der IT Army of Ukraine. Deswegen hat man da in dem Bereich gesehen, dass es auch viel darum geht und ging, die öffentliche Meinung zum eigenen Gunsten oder zum eigenen Vorteil auch mithilfe von Cyberoperationen lenken zu können. Es gab zum Beispiel Cyberoperationen von ukrainischer Seite, die dann versucht haben, zum Beispiel der russischen Bevölkerung gewisse Botschaften zu übermitteln. Wenn dann zum Beispiel irgendwie das russische Fernsehen oder Radio gehackt wurde und dann irgendwie gesagt wurde, ihr lebt in einem Unrechtsstaat, es ist alles, seht ihr nicht, was mit euch passiert, was eure politische Führung macht, also so mal verkürzt dargestellt. Deswegen, ja, Cyberoperationen, die eigentlich die ganze Palette der Möglichkeiten ausspielen, disruptive Viper-Operationen gegen militärische Systeme, teilweise auch gegen kritische Infrastrukturen, dann eben diese stärker auf Desinformation, auf Propaganda ausgerichteten Cyberoperationen und natürlich, was immer eine Art konstantes Nebengeräusch, wenn man so will, ist natürlich Cyberspionage. Also Cyberspionage spielt natürlich in allen Konflikten eine wichtige Rolle. Wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie einen Gegenschlag oder eine Gegenoffensive vorzubereiten, da ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man vielleicht Erkenntnisse darüber gewinnen kann, wie denn der Gegner darauf reagieren könnte. Deswegen hat man sehr viel gesehen im Cyberspace im Rahmen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Was man allerdings aus meiner Sicht nicht gesehen hat, ist eben das, was es von manchen Beobachterinnen befürchtet war, nämlich dass tatsächlich Cyberoperationen als Standalone-Tool, wenn man so will, wirklich kriegsähnliche Effekte hervorrufen könnten, sondern aus meiner Sicht haben sie sich eher relativ nahtlos in den bisherigen Cyberkonfliktaustrag der letzten 10, 15 Jahre eingefügt, nämlich vor allen Dingen als Verstärker, als Begleitmittel, aber nicht eben als Ersatz für konventionelle militärische Konfliktaustragungsmittel.
Total gut, dass du dann auch den Begriff jetzt nochmal abgegrenzt hast. Vielen Dank, das macht das auf jeden Fall deutlich. Ich habe mir vor ein paar Tagen die, wie ich wirklich finde, sehr gut gemachte Doku Putins Bären angeschaut, in der du auch zu sehen bist, unter anderem als Expertin. Auf jeden Fall eine Empfehlung, die sich auch mal in der ARD-Mediathek oder auf YouTube anzuschauen. Da werden Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, auch nochmal verbildlicht dargestellt und auch ganz interessant, wie dann Hacker zum Beispiel im Büro von Angela Merkel quasi gelandet sind und eben da auch an E-Mails rangekommen und generell der Bundestag infiltriert wurde, sagen wir mal. Also große Empfehlung. Wie war das so für dich, mit der Forschung dann vor der Kamera zu stehen und dann darüber so zu berichten, was du ja eigentlich in deinem Alltag in der Forschung täglich machst?
Das war natürlich eine sehr aufregende Erfahrung, die ich jetzt auch nicht bislang jeden Tag hatte. War sehr spannend, auch aus praktischer Sicht das mal mitzuerleben, wie so eine Doku produziert wird. Auch mit dem Team, mit dem Kamerateam, mit den Produzenten zusammenzuarbeiten. Also es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ich habe mich natürlich sehr gefreut über die Anfrage, auch einfach, weil es zeigt, wie wichtig die eigene Forschung und das eigene Themenfeld ist, in dem man arbeitet. Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig zu sehen, dass das Thema eben kein Nischenthema mehr ist oder immer mehr rauskommt aus dieser Nische und immer auch mehr in den öffentlichen Diskurs reinkommt. Ich denke, da machen gerade auch die Öffentlich-Rechtlichen aktuell relativ viel dazu. Und auch im Nachgang war es natürlich sehr positiv für mich, auch aus dem eigenen privaten Umfeld da Feedback zu bekommen. Natürlich auch allgemein zur Doku. Und oft habe ich so ein bisschen wiedergespiegelt bekommen, hey, voll krass, ich wusste irgendwie, dass du da was dazu machst, aber wie viel da auch irgendwie abgeht, auch von russischer Seite, das war natürlich oder ist den meisten natürlich, die sich damit nicht beschäftigen, auch nicht klar. Und ich glaube, da ist so eine Doku wahrscheinlich natürlich sehr viel besser geeignet, das an den Mann und an die Frau zu bekommen, als es vielleicht irgendwie ein trockener Text, uns mal so zu sagen. Die Doku ist natürlich auch sehr professionell gemacht. Deswegen da auch nochmal ein großes Lob und Kompliment an die Produzenten, Produzentinnen. Ja, deswegen war es einfach eine sehr, sehr interessante Erfahrung und ich glaube allgemein ist die Doku gerade jetzt auch in diesem super Wahljahr sehr, sehr wichtig.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Zum Abschluss habe ich immer noch 3 schnelle Fragen an all meine Gäste und Gästinnen. Die sind dann jetzt ein bisschen leichter vielleicht in der Antwort. Was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Und ich habe 3 Auswahlmöglichkeiten. Entweder A, frische Zutaten zum Kochen, B, eher Fertiggerichte oder C, was ganz anderes.
Ganz klar C. Ich koche nicht gerne, daher C. Soll ich auch sagen, was ganz anderes ist? Ein kühles, helles wahrscheinlich.
Ja, warum nicht, oder? Das kann man dann auch vielleicht manchmal besser gebrauchen, wenn man den ganzen Tag so Cyberangriffe und Operationen gewälzt hat. Jetzt darfst du dir vorstellen, ich habe eine Zeitmaschine und du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin deiner Wahl treffen. Wen würdest du wählen?
Schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich gar keinen Politikwissenschaftler oder Politikwissenschaftlerin. Ich bin jetzt eigentlich nicht so naturwissenschaftlich affin, aber ich habe zuletzt bei Zeitverbrechen, dem Podcast, den ich sehr gerne höre, eine Folge zu Rosalind Franklin gehört. Die war Biochemikerin in den 50ern und hat irgendwie die DNA entschlüsselt. Und warum es in Zeitverbrechen vorgekommen ist, die wurde so ein bisschen um den eigenen Erfolg, die eigene Entdeckung betrogen von anderen männlichen Kollegen. Und es fand ich recht spannend, klang nach einer sehr faszinierenden Persönlichkeit, gerade auch in den damaligen Jahren als Frau in diesem Bereich tätig zu sein. Also ich glaube, sich mit der unterhalten zu können, das wäre wahrscheinlich recht spannend.
Ja, die Folge habe ich, glaube ich, auch gehört. Da wurde sie viel um ihren Ruhm gebracht, den sie hoffentlich jetzt nachträglich zumindest noch so ein bisschen ernten kann.
Ja, genau.
Wärst du nicht Politikwissenschaftlerin geworden, was wärst du dann vielleicht heute von Beruf?
Wenn es eher um Wunschdenken geht, dann vielleicht Fußballnationalspielerin, aber da hat das Talent nicht für ausgereicht. Ja, vielleicht kann ich das so beantworten.
Ja, klar. Du bist, glaube ich, die Erste, die keinen wissenschaftlichen Beruf genannt hat, wenn ich jetzt so überlege.
Oh nein, Schande über mich.
Na, endlich mal. Ich sage, liebe Kerstin, du hast es auf jeden Fall geschafft, mich für das Thema Cyberkonflikte zu sensibilisieren, so dass ich auch wirklich nochmal mehr begriffen habe, wie sehr sowas auch Demokratien destabilisieren kann. Und ich bin mir sicher, viele Hörende auch. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Ja, vielen Dank dir.
Das war die vorerst letzte Folge Listen to Wissen mit Politikwissenschaftlerin Dr. Kerstin Zettel-Schabbat. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs buchstäbliche Listen to Wissen. Wenn ihr dranbleiben wollt beim Deutschen Studienpreis, aktuell läuft die letzte Phase der Jurierung für den Studienpreis 2024. Ende Juli werden die neuen PreisträgerInnen verkündet. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Staffel verfügbar ist, dann abonniert Listen to Wissen einfach in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@körber-stiftung.de. Körber wird dabei mit OE geschrieben. Bis dahin, ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körber Stiftung. Redaktion Nina Ritter, Isabel Rogge und Friederike Schneider mit Unterstützung von Luna Pugianto. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.